Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Michael Biel.
Lieber Michael Biel, schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ist es in Ordnung mit dir, dass wir weiter du zueinander sagen?
Absolut. Gerne, Freddy.
Das ist schön. Danke ich dir. Wir sind ja immer noch Corona-bedingt getrennt voneinander, sitzen in zwei verschiedenen Räumen. Was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
Einen Kaffee mit ein bisschen Milch.
Weißt du, wo der Kaffee herkommt?
Der kommt aus fair getradetem, aber woher jetzt, aus welcher Gegend, weiß ich jetzt nicht direkt.
Ist es für dich wichtig, dass du Produkte aus dem fairen Handel benutzt?
Eine Möglichkeit, in einem gerechteren Handel zu unterstützen.
Du arbeitest in einem Arbeitsbereich, wo gerechter Handel ein Thema ist. Du bist Pastor der Nordkirche. Ja. Kannst du uns ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, gerne. Ich bin hier seit meinem 14. Lebensjahr im Norden aufgewachsen, habe hier Theologie studiert, habe dann 10 Jahre in einer Gemeinde in Lübeck gearbeitet, bevor ich an die Missionsakademie an der Universität Hamburg gewechselt bin, wo ich dann der geschäftsführende Studienleiter war. Und von dort hat mich mein Weg hierher ins EMW geführt, wo ich nun verantwortlich bin für missionstheologische Fragen und Fragen der theologischen Ausbildung.
Missionstheologische Fragen, was muss man sich darunter vorstellen?
Nun, es geht um ganz breites Verständnis von Missionen in dem Sinne, dass es kurz gesagt die Frage ist, wie leben, wie bezeugen wir das Evangelium in dieser Welt? Sei es als Kirche, sei es als Einzelne. Wie bilden wir Menschen dafür aus, das angemessen und gut zu tun und das auch in Respekt vor Menschen anderen Glaubens oder ohne Glauben zu tun? Und insofern würde ich mich schon mal bei missionstheologischen Fragen so festlegen, es geht nicht darum, Menschen irgendwo hinzusenden. Das ist ein Teil von Mission, der Austausch von Menschen mit bestimmten Kompetenzen. Aber eigentlich geht es darum, wie wir dort, wo wir leben, wo wir unseren Glauben bekennen, wo wir Kirche sind, wo wir im Alltag unterwegs sind, immer wieder sich zu fragen, was ist die Situation und was könnte das Evangelium hier beitragen?
Du hast ja gerade schon das Stichwort theologische Ausbildung gesagt. Die Ausbildung von Pfarrern und Pfarrerinnen, Pastoren und Pastorinnen in Deutschland ist ja eigentlich so geregelt, dass die angehenden Theologinnen und Theologen an staatlichen oder an kirchlichen Hochschulen oder in Universitäten studieren. Dort kriegen sie dann einen akademischen Grad verliehen und dann machen sie ein kirchliches Examen.
Ich glaube, man muss erst mal sagen, dass es natürlich ein großes Privileg ist, dass die großen evangelischen Landeskirchen und auch die katholische Kirche aufgrund der Staatskirchenverträge die Möglichkeit haben, theologische Fakultäten an den Universitäten zu nutzen, für die der Staat zahlt. Das ist ein großes Privileg. Und das ist in vielen Ländern des globalen Südens nicht so, auch in anderen Ländern der Welt nicht unbedingt so. Aber ich würde gerne noch mal kurz eins dazu sagen. Ich glaube, es ist eine Verengung, wenn man die Präsenz von theologischen Fakultäten an unseren Universitäten nur als Ausbildung begreift. Denn die Rolle der Theologinnen und Theologen an den Universitäten ist ja auch Anliegen der Theologie in Kontakt und im Dialog mit anderen Disziplinen zu bringen, sei es mit den historischen Disziplinen, sei es mit Disziplinen, die mit Texten zu tun haben oder Archäologie, Religionen und so weiter. Und dass es auch andere Berufsfelder gibt, für die die theologischen Fakultäten ausbilden, zum Beispiel Religionslehrerinnen. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Und wenn man das jetzt mit der Ausbildungssituation in anderen Ländern vergleicht, würde ich erstmal sagen, die ist in diesen Ländern, mit denen wir kooperieren, den Einrichtungen und Kirchen in diesen Ländern genauer gesagt, viel vielfältiger. Es gibt Bibelschulen, die direkt von Gemeinden und Kirchen unterhalten werden, wo Menschen innerhalb von 6 Monaten bis 12 Monaten geistlich auf ihre Aufgaben in einer Gemeinde vorbereitet werden und ein sehr grundständiges Verständnis von Theologie als Reflexion vermittelt bekommen. Aber es gibt auch, wie zum Beispiel in Brasilien oder Südafrika, große staatlich geförderte Universitäten, an denen Religionswissenschaften, Kulturwissenschaften, Theologie gelehrt wird und wo auch Theologinnen ausgebildet werden können, die dann in den Dienst der Kirche treten.
Die EMW fördert ja die theologische Ausbildung in verschiedenen Ländern des Südens. Was sind denn da Kriterien, dass so eine Ausbildung finanziert wird? Gibt es da Stipendien für Studierende oder bekommen Universitäten Geld?
Auch das ist vielfältig und teilweise komplex. Man könnte zu dem Panorama, was ich vorhin gezeichnet habe, noch hinzufügen, dass es auch Seminare gibt, die von Kirchen unterhalten werden, in denen ihre zukünftigen Geistlichen und so weiter ausgebildet werden, oder auch christliche Universitäten, die von Kirchen mit unterhalten werden und an denen es außer theologischen Fakultäten auch weitere gibt, zum Beispiel Kommunikation oder Psychologie oder Soziologie oder auch Medizin. Die Förderung bezieht sich von uns zumeist auf die theologische Ausbildung, aber oft auch, wenn es um den Dialog zu anderen Disziplinen geht, zum Beispiel mit entwicklungsrelevanten Aspekten. Im Groben ist es so, dass wir durch die Mittel aus der Liste des Bedarfs, die uns für diesen Bereich zur Verfügung gestellt werden und auch von Brot für die Welt, eine Ausbildung oberhalb der grundständigen Ausbildung fördern. Also wir sagen, die Ausbildung für den Pfarrdienst ist erst einmal eine Angelegenheit der Kirche. Aber wenn es um Spezialisierungen geht, um Fortbildung, zum Beispiel für Master, mit spezialisierten Programmen, die den Kirchen helfen, ihr Personal besser und präziser auszubilden. Oder wenn es um Programme für Doktoralstudien geht, dann ist das etwas, was wir unterstützen.
Kann die EMW dann auch Einfluss nehmen auf das, was an den Universitäten dann gelehrt wird?
Wir haben keinen direkten Einfluss und nehmen den auch nicht auf die Curricula. Aber durch die Förderrichtlinien, die wir haben und die Interessen der ökumenischen Bewegung, die uns am Herzen liegen und die wir fördern, nehmen wir natürlich auch durch die Förderung von bestimmten Fragestellungen oder Programmen Einfluss. Also wenn wir sagen, etwa bei Stipendienprogrammen, wir möchten, dass gezielt Frauen mehr gefördert werden. Wir möchten gezielt, dass benachteiligte Gruppierungen in den Ländern gefördert werden oder die Kirchen ihre Stipendienprogramme auch auf die Angehörigen anderer Kirchen im Sinne eines ökumenischen Unterstützens öffnen, dann nehmen wir natürlich Einfluss.
Also das heißt, die EMW fördert überhaupt nur theologische Einrichtungen, an denen Menschen aus verschiedenen christlichen Kirchen studieren dürfen?
Ja, wir sagen immer, wir fördern ökumenische theologische Ausbildung. Und das kann bedeuten, wir haben Einrichtungen, die von mehreren Kirchen getragen werden. Wir haben Einrichtungen, die von einer Kirche speziell getragen werden, die aber offen für die Angehörigen anderer Konfessionen ist. Und wir haben auch Einrichtungen, an denen wir bestimmte Programme fördern, die sich besonders mit der ökumenischen Bewegung und deren Anliegen identifizieren.
Würde die EMW zum Beispiel Ausbildung fördern von einer Kirche, die zum Beispiel keine Frauen ins Pfarramt zulässt?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil wir fördern tatsächlich die Ausbildung von Frauen in Einrichtungen, die allerdings ja auch nicht immer so eng mit den Kirchen verbunden sind. Das heißt, wenn die Einrichtungen die Ausbildung von Frauen anbieten und durchführen, dann ist es immer noch eine zweite Frage, ob die Kirchen, die sich diesen Einrichtungen zuordnen, die Frauen dann auch ordinieren. Mal um das nochmal zu verdeutlichen. Es geht uns ja darum, dass alle Zugang zu einer guten, qualifizierten Ausbildung haben. Und es muss nicht immer in dem geistlichen Amt enden. Es kann ja auch sein, dass es gut ausgebildete Menschen sind, die dann an anderen Stellen in der Gesellschaft als Christ und Christin sich einbringen und für die Kirche arbeiten oder innerhalb der Kirche bestimmte Berufe ausüben. Die Kirche braucht ja nicht nur Geistliche und Ordinierte, sondern auch Laien, die in den Kirchenräten oder in den Gemeinden, die Gemeinden unterstützen und leiten, die als Ehrenamtliche sich einbringen oder eben bestimmte Positionen da haben. Und wir würden auch gerne immer dafür sorgen, dass man nicht das Argument nutzen kann, es gäbe keine gut ausgebildeten Frauen.
Ich möchte jetzt nochmal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit zur Kenntnis genommen, dass Kirchen in Afrika eine große Konferenz gemacht haben zum Thema schädliche Theologien. Was muss man sich denn unter schädliche Theologien vorstellen? Und weshalb haben die Kirchen in Afrika diese große Konferenz überhaupt einberufen?
Das Wort war misleading, also vielleicht besser mit irreführenden Theologien, allerdings Theologien, die einen schädlichen Einfluss haben können. Da würde ich dir zustimmen. Ne? Ich würde hier gerne vorneweg was sagen. In all diesen Gesprächen zwischen uns hier im Norden, wenn ich jetzt mal etwas verallgemeinere, und Kircheneinrichtungen im globalen Süden, geht es nicht darum, dass wir wüssten, wie die Dinge zu sein haben, sondern wir haben bestimmte Vorstellungen und die bringen wir in den Dialog. Und auch die Beteiligten auf der anderen Seite haben ihre Vorstellungen und dann verändern sich Dinge oder man einigt sich auf die Förderung von Programmen, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Und das ist mir deswegen wichtig, weil gerade wenn man über diese irreführenden Theologien redet, entsteht ja ganz schnell der Eindruck, dass das Problem Afrika, aber nicht wir. Wir sind ja liberal, wir sind aufgeklärt. Diese sogenannten irreführenden Theologien haben mehrere Aspekte. Also ich erinnere mich noch an die Debatten, als die HIV-AIDS-Krankheit ausbrach, dass wir dann zum Beispiel beobachten konnten, dass in bestimmten Kirchen oder auch nur von bestimmten Pfarrern und in bestimmten Gemeinden gesagt wurde, das ist die Strafe Gottes für euren gotteslästerlichen Lebenswandel. Darin versteckt war ja die Behauptung, dass nur Sünder diese sündhafte Krankheit bekommen könnten. Und das war natürlich erstens irreführend und zweitens schädlich, weil nicht aufgeklärt wurde darüber, wie sich HIV wirklich übertrug. Und zurzeit beobachten wir ja auch, dass in bestimmten Bereichen etwa das Impfen abgelehnt wird. Das geschieht aber, und jetzt kommen wir, das geschieht eben auch bei uns. Vielleicht nicht mit theologischer Begründung, aber auch hier haben wir Impfgegner. Dann wird eben das schädlich, weil man nicht aufgeklärt ist und weil nicht sich entsprechend verhalten werden kann. Aber hier möchte ich nochmal betonen, dass es genauso gut große Bereiche in diesen Ländern und in den Kirchen gibt, die sehr sorgfältig in der Aufklärung und auch in der praktischen Umgang mit diesen Fragen sind, sodass man das auf keinen Fall auf Nord oder Süd aufteilen darf.
Ich wollte vielleicht nochmal ein anderes Thema nennen, und zwar Umgang mit Geld. Oh. Wäre das sowas, was eine irreführende Theologie ist, wenn man meint, dass wenn man einfach nur richtig fest glaubt, dann würde ein Gott materiell segnen?
Ja, auch hier möchte ich versuchen, so ein bisschen auf die Komplexität des Themas aufmerksam zu machen, weil man merkt, da gibt es auch berechtigte Fragen an uns. Natürlich sind wir mit unserem Lebenswandel dicht am Kapital. Natürlich sind wir die Gewinner des Neoliberalismus, unsere Mittelschicht. Und ich glaube, das darf man auch ruhig sich kritisch sagen lassen und prüfen, was würde das denn für einen Lebenswandel, für gerechtere Lebensverhältnisse bedeuten? Und ich denke, dass unsere Kirchen nicht so schlecht darin sind, sich diesen Fragen zu stellen. Aber es ist eben auch ein kritischer Dialog mit Menschen und Kirchen aus anderen Gegenden, die eher unter den Folgen von Globalisierung und Neoliberalismus leiden, als dass das Chancen für sie bietet. Also das mal als Grundlage. Und wenn man jetzt zu diesem Thema kommt, also ich glaube, man kann klar sagen, wenn in einer Gemeinde gelehrt wird, gebt Geld und das findet sich in der Tasche des Pastors wieder, dann ist es Korruption. Und das hat nichts mit irreführenden Theologien zu tun. Vielleicht wird das als Begründung gebraucht. Aber sowas beobachten wir nicht nur in Afrika oder Lateinamerika. Das beobachten wir auch in Europa und in Nordamerika. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Und sowas wie Prosperity Gospel ist ja auch in den USA groß geworden. Ich würde auch nochmal sagen, wenn gelehrt wird, Gott kann nicht anders als Fülle schenken, dann ist es ja theologisch nicht ganz falsch, weil er will ja, dass wir die Fülle des Lebens und auch die Gesundheit und so weiter haben. Nur wenn es so gelehrt wird, dass zum Beispiel die Ausprägung dahin geht, dass dann, wenn die Fülle bei mir nicht ankommt, dann kann es ja nur heißen, dass ich Sünder bin. Also es ist mein Fehler, dass die Fülle Gottes bei mir nicht ankommt. Das wäre aus meiner Perspektive eine irreführende und schädliche Theologie. Denn es kann ja einfach daran liegen, dass ich in einem Land lebe, in dem ich keine gute Ausbildung habe, in dem es keine Jobs gibt und insofern so ein Mittelstandsleben gar nicht möglich ist. Da kann man, glaube ich, wichtige Punkte sehen. Aber für mich finde ich immer spannend zu überlegen, haben wir nicht in gewisser Weise doch auch in unseren liberalen Traditionen so ein Fortschrittsdenken? Es geht doch nach vorne. Wir arbeiten doch für Gerechtigkeit. Wenn wir an Gott glauben, gibt er uns die Kraft und den Mut, uns für die Menschen einzusetzen und die Welt wird besser. Also gibt es nicht auch ein gewisses Fortschrittsdenken, das in der Art und Weise eingepflanzt ist, wie wir über Leben, Theologie und die Rolle von Kirche und Gemeinden nachdenken? Und dann kommt man, glaube ich, in einen spannenden Dialog mit Kirchen, die natürlich sich dafür einsetzen, dass es mehr Gesundheit, mehr Bildung, mehr Einkommen, Lebenshaltungssicherung gibt und kann das abheben von anderen Bereichen, in denen Prosperity Gospel, wie wir sozusagen pflegen, Wohlstandsevangelium, tatsächlich auch schädliche Auswirkungen hat.
Höre ich bei dir, dass du bei all diesen Themen, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, hoffst, erwartest oder vielleicht sogar forderst, dass Menschen, die sich damit beschäftigen, im Süden, im Norden, im Osten und im Westen zusammentun, um darüber zu sprechen, auf der Suche nach Lösungen für konkrete Probleme, auf der Suche nach der Wahrheit überhaupt?
Ja, und ich halte das für einen ganz wichtigen Bereich unserer gemeinsamen Arbeit, weil man sich ja hier gegenseitig unterstützen, aber auch kritisch hinterfragen kann. Ich sag mal, wir haben uns doch daran gewöhnt, dass Gesundheit ausgelagert ist an Gesundheitssystemen. Insofern reden wir in den Kirchen nicht darüber wie anderswo, in denen es in Gemeinden kleine Gesundheitsstationen gibt oder in denen die marginale medizinische Versorgung auch von Kirchengemeinden wahrgenommen ist. Also sich auf solche Dinge aufmerksam zu machen, dass durch den Kontext bestimmte Fragen vielleicht nicht mehr gestellt werden und andere Dinge in den Vordergrund treten und da in einen kritischen, solidarischen Dialog zu treten, um gemeinsam herauszufinden, was unsere Aufgaben an der einen und an der anderen Stelle sind. Und das wird uns meines Erachtens helfen, aus diesen schnellen Zuschreibungen rauszukommen. Wir sind aufgeklärt und wissen, wo es längst geht, und der Rest der Welt braucht uns, um das herauszufinden. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen auch immer wieder den Rest der Welt, um zu wissen, wo es hingehen könnte. Wir brauchen deren kritische Solidarität.
Was du beschrieben hast, findet das denn in deutschen Hochschulen und Universitäten, in den Fakultäten der Theologinnen und Theologen statt?
Da braucht man auch wahrscheinlich wieder Antworten auf mehreren Fragen. Die eine Frage, um sie jetzt mal nicht erst zu hinterfragen, sondern direkt zu beantworten. Nach meiner Wahrnehmung spielen solche Fragen in der Ausbildung eine Rolle, aber meines Erachtens müsste das mehr sein. Und auch die Wahrnehmung der ökumenischen Weite müsste stärker in der theologischen Ausbildung vorkommen. Zum Beispiel indem auch in anderen Disziplinen als in Missionswissenschaft, interkulturelle Theologie oder Religionswissenschaften Fragen der Globalität und der Vielfalt von Religionen und so weiter vorkommen. Also das würde ich mir schon wünschen, dass zum Beispiel in der Kirchengeschichte stärker auch die Entwicklung und Geschichte der Christenheit außerhalb Europas eine Rolle spielen. Dass wir sowas wie globale Perspektiven in den unterschiedlichsten Disziplinen haben. Es ist aber auf der anderen Seite durchaus so, dass nach meiner Beobachtung, und die ist sicherlich nicht flächendeckend, aber für bestimmte Bereiche habe ich da gute Eindrücke, dass es ganz viele Lehrstühle in bestimmten Disziplinen gibt, die sich genau in diese Dialoge einbringen und die dann eben in Kooperation mit Einrichtungen in Afrika oder Asien Theologie treiben. Und es gibt andere, die sich eher, sagen wir mal, auf die Nordschiene begeben und mit USA, Frankreich oder Skandinavien im Dialog sind. Also das passiert ja. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es mehr ökumenische Aspekte und Dimensionen in der theologischen Ausbildung bei uns gibt.
Wenn du dein Leben anguckst, dein Berufsleben, kannst du sowas benennen wie, das ist meine Mission?
Ja, nur sie verändert sich immer wieder. Erstmal würde ich selbst nochmal, es mag vielleicht ein bisschen witzig klingen, aber als ich ein Studierender war und natürlich dachte ich, wäre die kritische Avantgarde, war Mission für mich ein rotes Tuch. Und ich habe es damals tatsächlich einfach gleichgesetzt mit Mission ist Kolonialismus. Ich habe dann über lange Studien und die Auseinandersetzung mit Literatur und Menschen und dann natürlich ganz besonders in der Begegnung mit Menschen der christlichen oder anderen Religionsgemeinschaften in anderen Ländern herausgefunden, so ist das einfach nicht richtig, sondern Mission hat sich in einem kolonialen Kontext vollzogen und das hat bestimmte Folgen und denen muss man kritisch entgegenwirken. Das Wichtige daran ist nicht apologetisch zu sagen, das ist nicht gemein, sondern sich darauf aufmerksam zu machen, dass ja auch heute diese Umstände, diese Rahmenbedingungen, unter denen wir leben und unterwegs sind in der Ökumene, ja immer noch von neokolonialen, liberalen Strukturen geprägt ist. Also die Rahmenbedingungen sind immer noch in so einer Art, dass wir uns fragen müssen, ob nicht in bestimmten, ich sag mal jetzt, Tendenzen, Dimensionen, wie wir Theologie treiben, wie wir Gesellschaft verstehen, so etwas Besserwisserisches oder so drin ist. Und das aufzugreifen und aufzudröseln und sich dem zu stellen und daran etwas zu verändern, das würde ich sagen, ist jetzt so in den letzten Jahren Teil meiner Mission gewesen.
Siehst du dich als Aufklärer?
Nein, ich sehe mich als einen Beteiligten an einer Suche nach Aufklärung und bin stark davon überzeugt, dass es nur gemeinsam geht. Nur wenn unterschiedlichste Perspektiven und Lebenserfahrungen miteinander in den Diskurs kommen. Nur dann werden wir was rausfinden. Also diese klassische Figur von, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu elementar, aber sozusagen der Denker, der da sitzt und denkt und schreibt und das ist dann Aufklärung, Das ist es, glaube ich, gerade nicht. Für mich ist es der Diskurs. Und für den ist es wichtig, dass möglichst unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Gruppierungen daran beteiligt sind und dass man immer aufmerksam dafür bleibt, wer am Tisch und im Gespräch fehlt.
Lieber Michael, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du Zeit für Mission hattest. Ich wünsche dir noch viele gute Diskurse, Gespräche, Erfahrungen mit anderen Menschen. Bleib behütet. Vielen Dank.
Danke dir für dieses Gespräch.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.